Und zu diesem Thema hat mich Jakob gebeten, zwei Verse zu lesen oder drei, von 1. Thessalonicher 5, 12 bis 14. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 14. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt die an, die an euch arbeiten, euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Achtet und liebt sie umso mehr um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder oder liebe Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Soweit dieses Wort.
Geschwister und Gottesdienstbesucher, auch ich begrüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Vor 24 Jahren, was war dann? Waren wir im Zivilstandsamt und unsere zivile Trauung war, ich habe Dorothee heute Morgen noch gar nicht gratuliert zu ihrem Mann, und trotzdem hat sie mich bis heute. Und am 2. fand dann hier die kirchliche Feier und die Segnung statt. Und wir haben das Lied gesungen, Gib Gott die Ehre. Hani, du hast richtig gewählt. Danke. Ich habe nochmals das Buch dabei, das neue, Paulus als Lehrer der christlichen Gemeinde, falls es jemand noch haben will. Oder ja, wir fliegen jetzt am Freitag nach Griechenland, zu unserer Griechenland-Studienreise, falls uns jemand begleiten will anhand unseres Buches, dann kann man das auch machen. Das kostet weniger, aber es lohnt sich eben beides zu haben, die Reise und das Buch. Also bitteschön, hinten im Zimmer sind das Paulusbuch, ist ein bisschen dickes Buch, das dickste bis jetzt mit 493 Seiten, aber ja, es liest man nicht so an einem Tag durch, aber es ist ein gutes Nachschlagewerk, denke ich, zu den verschiedenen Themen. Gutes Inhaltsverzeichnis, dann kann man nachschlagen, falls man irgendwo Fragen hat oder was nachschlagen möchte. Das Thema wurde angekündigt, Ermutigung praktizieren. Es ist eher eine Themenpredigt heute Morgen, ich möchte aber von zwei Bibeltexten ausgehen. Der eine wurde schon gelesen, Zusammenhang. Die andere Bibelstelle finden wir im Hebräer 12, Vers 12 und 13, mit einem Zitat aus Jesaja 35, Vers 3 und mit Anspielungen an Micha 4, Vers 6 oder Sephania 3, Vers 19. Hebräer 12, Vers 12 und 13. Darum richtet die erschlafenen Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Und noch die zweite Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch, Geschwister, überführt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Kraftlosen, seid langmütig gegen alle. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deinem guten Geist und uns erfüllst, uns leitest in deine Wahrheit und uns auch immer wieder neu befähigst, deinen Willen zu tun, deinen heiligen Willen im Leben umzusetzen. Amen. Ermutigung praktizieren mit folgender Gliederung. Erstens, wer braucht Ermutigung? Zweitens, mögliche Gründe für Mutlosigkeit und drittens Wege aus der Mutlosigkeit. In Sprüche 18, Vers 14 lesen wir, Sprüche 18, Vers 14, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet ihn auf? Heißt doch, Krankheiten kann man schon mal ertragen, aber was ist, wenn man eben geistlich oder geistige, psychische Probleme hat? Das ist manchmal schwieriger. Einen niedergeschlagenen Geist, wer hat ihn nicht mal? Es gibt wenige so geistliche Menschen auf dieser Erde, die nie einen niedergeschlagenen Geist haben, anscheinend. Ich glaube, wir haben alle damit zu kämpfen manchmal, obwohl wir ihn uns nicht wünschen. Und dabei stellt sich die Frage, wie können wir damit umgehen und wie können wir einander helfen in der Gemeinde? Wer braucht Ermutigung? Die Antwort ist vielleicht nicht so schwierig. Jeder. Grundsätzlich jeder, aber nicht gleich. Nicht jeder gleich, wie Paulus schreibt. Es braucht eben unterschiedliche Arten von Seelsorge. Und um das festzustellen, braucht es eben auch entsprechende Diagnose, kann man sagen. Wir lesen das in diesen Texten. Es geht um Ermutigung und es geht auch um Korrektur. Wir müssen dabei beachten, dass es hier um Menschen geht, die an Jesus Christus glauben. Sowohl im 1. Thessalonicher Brief als auch im Hebräerbrief wird vorausgesetzt, dass der Brief an Menschen gerichtet ist, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter im Leben aufgenommen haben. Die durch Jesus Christus Vergebung ihrer Sünden vor Gott empfangen haben. Die durch Jesus Christus ein neues Leben empfangen haben. Die Kinder Gottes geworden sind, weil Jesus sein Leben für dich und mich am Kreuz hingegeben hat, am Kreuz von Golgatha. Das ist die Voraussetzung. Aber auch solche Menschen brauchen Ermutigung. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, brauchen wir Ermutigung. Und wir leben noch in einer gefallenen Welt, auch als Christen. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 lesen wir von drei Arten von Menschen, die Ermutigung und Korrektur brauchen. Ermutigung und oder Korrektur. Was für Arten sind das? Zuerstens die Unordentlichen. Griechisch ataktoi. Von diesen ist besonders im 2. Thessalonicher Brief die Rede. Wie man merkt, im 2. Thessalonicher Brief hat sich das Problem sogar noch verschlimmert. Das sind Menschen, schreibt Paulus dort in Kapitel 3, die nicht arbeiten, sondern das heißt wörtlich herumarbeiten. Nicht arbeiten, sondern herumarbeiten. Sinnloses Treiben. Schlechtes Treiben. Wer fähig ist zur Arbeit, nicht arbeitet, vergeudet seine Zeit. Das ist leider so, weil Gott uns geschaffen hat, um mit ihm zu arbeiten. Die Griechen dachten ja, der Mensch muss arbeiten, damit er den Göttern die Arbeit abnimmt. Und so hat man Thessalonich offenbar auch gedacht. Die Sklaven haben gearbeitet, die Reichen haben ihre Hände nicht dreckig gemacht. Und das war auch in der Gemeinde zum Teil so. Aber Paulus schreibt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und er sagt, sie sollen sich von denen zurückziehen, die unordentlich wandeln. Nicht nach der Überlieferung, die er ihnen gegeben hat. Von denen sollen sie sich zurückziehen. Und vielmehr sollen die Thessalonicher lernen, mit eigenen Händen zu arbeiten, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Bedürftigen. Wie Paulus das ja immer wieder beispielhaft gemacht hat, gerade auch in Thessalonich. Er sagt, Tag und Nacht habe ich gearbeitet, als ich unter euch war. In beiden Briefen, um ein Vorbild zu sein. Und das ändert die Perspektive. Wenn man nicht nur an sich denkt, sondern wenn man überlegt, wie kann ich den anderen helfen, das verändert die Perspektive total. Und wer so sein Leben ausrichtet, der merkt manchmal, ja, meine Probleme sind ja gar nicht so groß, wie ich gemeint habe. Wenn wir uns immer nur um unsere Probleme drehen, dann werden sie immer größer und immer größer. Und wer sich um andere kümmert, der wird mit Dank erfüllt werden. Erstens, weil er merkt, es geht ihm ja gut. Und zweitens, weil er merkt, er kann was Gutes tun. Es tut doch manchmal gut, wenn wir was Gutes tun können, nicht? Die Unordentlichen. Zweitens haben wir hier die Kleinmütigen. Griechisch oligopsychoi. Mit kleiner Psyche. Die Psyche ist die Lebenskraft. Also mit wenig Lebenskraft. Menschen, die wenig Lebenskraft haben. Menschen, die in den Sprüchen angesprochen werden als solche Menschen, die einen niedergeschlagenen Geist haben. Und da haben wir wiederholt in den Sprüchen etwas darüber zu lesen. Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Das Herz ist zuständig für einen niedergeschlagenen Geist oder eben für einen fröhlichen Menschen. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. Sprüche 18, Vers 14, hatte ich schon gelesen. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet ihn auf? Das ist die Frage. Wenn wir zu lange einen niedergeschlagenen Geist haben, können wir in Depressionen fallen. Und das, denke ich, ist die dritte Gruppe von Menschen, die angesprochen werden. Und zum Beispiel Menschen, die in Depressionen sind. Wörtlich heißt es, die kraftlosen Trakt. Paulus hat hier also drei Kategorien von Menschen. Die einen haben zu viel Lebenskraft, das sind Unordentliche. Die anderen haben nur wenig. Und die dritten sind kraftlos. Das Wort kraftlos kann heißen psychisch, geistlich kraftlos, kann auch heißen körperlich, wenn man krank ist. Bezeichnen manchmal auch Krankheiten, körperliche Krankheiten, beides. Es kann eben Menschen bezeichnen, in diesem Fall, die in Depressionen leben oder sonst psychische Leiden haben, die einfach kraftlos sind. Sie brauchen keine Moralpredigt. Sie müssen manchmal einfach getragen werden. Zweitens, mögliche Gründe für Mutlosigkeit. In der Pubertät gibt es so Phasen, die ganz normal sind, die zum Leben gehören, man mutlos ist. Warum? Weil der Körper so schnell wächst und das hängt mit dem Hormonspiegel zusammen. Weil die Hormone sich verändern und dann ist man eben manchmal mutlos. Und da versucht man, seine Mutlosigkeit zu überwinden durch laute Musik, durch Alkohol manchmal, durch die Zigarette und so weiter und so fort. Hilft leider nicht, wenn man die Probleme einfach versucht, drunter zu spülen. Sie müssen überwunden werden und sie können überwunden werden. Der Hormonspiegel ist ja auch bei Erwachsenen manchmal ein Problem. Manche wollen es nicht wahrhaben, sind zu geistlich dazu, aber ist normal. Wir gehören alle als Christen, Römer 8, Abvers 18, können wir es nachlesen, auch zur gefallenen Welt, obwohl wir innerlich errettet sind. Wir gehören äußerlich alle noch zur gefallenen Welt und deswegen werden wir auch noch krank, auch psychisch. Und das führt eben zur Kraftlosigkeit. Das Gefühl, überfordert zu sein, kann mutlos werden, zu Mutlosigkeit führen. Und manchmal traut man sich eben auch zu wenig zu im Leben. Denkt immer, das schafft man nicht und das schafft man nicht in der Schule, das schafft man nicht. Und traut sich eben sehr wenig zu, ist unsicher, führt zu Mutlosigkeit. Wer kennt das nicht in der Schule? Und denkt, oh, man ist so schnell überfordert. Oder Groll oder Verbitterung. Unsicherheit im Beruf, Zukunft, enttäuschte Erwartungen, enttäuschte Beziehungen. Im Jugendalter oder auch später, das alles kann zu Mutlosigkeit führen. Und besonders Menschen, die nicht gelernt haben, mit Frust umzugehen, werden immer wieder mutlos werden. Menschen, die nicht gelernt haben, mit Frust umzugehen. Das ist etwas vom Wichtigsten, das wir lernen müssen in diesem Leben. Auch als Christen lernen, mit Frust umzugehen. Wer meint, alles muss sich nach meinen Wünschen drehen, wird große Probleme im Leben haben. Das Leben ist leider nicht so. Wir sind noch nicht im Paradies. Wir sind noch nicht im Himmel als Christen. Und die Bibel verspricht uns nicht einfach, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt. Unsere Bedürfnisse, ja, okay, ist was anderes. Das Problem ist nach der Bibel vor allem das Herz. So haben wir uns Sprüche gelesen. Das Herz. Die Frage ist, was ist das Herz? Kann man auch mal in einem Buch nachlesen. Aber ich erkläre es euch jetzt kürzer. Also Sprüche 13, 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Das heißt, der Geist des Menschen ist vom Herzen abhängig. Wie das Herz ist, spiegelt sich im Geist wider. Und was das Herz und Seele und Geist sind, das lesen wir besonders in den Sprüchen. Salomos. Das Herz ist der Sitz der menschlichen Persönlichkeit. Im Herzen denkt der Mensch nach der Bibel. Im Herzen denkt er. Im Herzen fühlt er. Im Herzen beschließt er. Im Herzen wohnt entweder der Glaube oder der Unglaube. Von Natur aus der Unglaube. Und damit die Sünde. So lesen wir es zum Beispiel im Hebräer 2, Vers 13 oder im Römer 10, Vers 9 und 10, dass der Glaube in den Herzen wohnt, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt. Der Glaube im Herz. Der Herz ist der Sitz für die menschliche Persönlichkeit, für unser Bewusstes und Unbewusstes und Unterbewusstes. Und deswegen brauchen wir ein verändertes Herz. Alle. Und als Christen haben wir das neue Herz bekommen, aber es muss ständig verändert werden. Und damit unsere ganze Lebensausrichtung von Gott verändert werden. Wir lesen zum Beispiel ja schon in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27, Gott sagt, ich werde das steinerne Herz aus deiner Mitte herausnehmen und werde ein fleischernes Herz in dich hineinlegen und werde reines Wasser auf dich gießen und werde einen neuen Geist in dich hineinlegen und werde machen, dass du in meinen Geboten wandelst. Verheißt der Israel. Wir brauchen alle dieses reine, neue Herz, damit wir, wie David betet im Psalm 51, gib mir einen festen, beständigen Geist, der von einem Herzen abhängig ist, das fest im Glauben an Jesus Christus verankert ist. Und dann haben wir die Verheißung, dass wir auch in schwierigen Zeiten standhaft bleiben können. Wege aus der Mutlosigkeit. Erstens soll es darum gehen, was kann ich tun für mich? Und zweitens, wie kann ich anderen helfen? Was können wir selbst in einer mutlosen oder entmutigten Situation tun? Erstens, wenn wir die innere oder äußere Erfüllung, zum Beispiel in sexuellen Beziehungen oder in Drogen oder Musik und so weiter suchen, werden wir enttäuscht werden. Wir werden Symptombehandlung betreiben, aber nicht das echte Problem lösen. Wir werden immer wieder enttäuscht werden. In Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott zu Israel, ein zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zu Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht behalten. Und Jeremia 17, Vers 13 wird ergänzt, Hoffnung Israels, der Herr, Jahwe, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden. Und die von mir abweichen, spricht der Herr, werden in die Erde geschrieben werden. Denk mal an Jesus und die Ehebrecherin. Jesus hat in die Erde geschrieben, was auch immer. Sie werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. In Vers 9 im gleichen Kapitel ist von einem trügerischen und unheilbaren Herzen die Rede oder von einem sehr kranken, kann man sagen, weil heilbar ist es ja durch Gott. Und dieses unheilbare Herz führt nach Vers 13 oder Vers 11 zu einem unheilbaren Schmerz. Jeremia 17, Vers 11. Unheilbares Herz oder krankes Herz, unheilbarer Schmerz. Die Lösung des Problems wird uns sozusagen gratis angeboten. Umsonst. Weil Jesus sein Leben hingegeben hat. In Jesaja 55 lesen wir, Vers 1. Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kauft. Die ihr kein Geld habt, kauft. Und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Wein und Milch. Jesaja 58, Vers 11. Gott verheißt, wenn Israel nach seinem Willen lebt, und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Gott vertrauen. Dass er die Fülle im Leben schenkt. Auch bei menschlichen, unerfüllten Bedürfnissen, mit denen wir alle irgendwie zurechtkommen müssen. Manche mehr, manche weniger, manche mit diesem, manche mit anderen. Gott verheißt seinen Segen. Auch in Jeremia 17, Vers 7 und 8 lesen wir über diesen Segen. Gesegnet ist der Starke, der auf den Herrn vertraut, der seine Sicherheit beim Herrn sucht und dessen Vertrauen der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Es wird nicht gesagt, das Jahr der Dürre kommt dann nicht. Es kommt sehr wohl, aber er ist unbekümmert, weil er tiefe Wurzeln hat. Wurzeln des Glaubens. Das braucht immer wieder eine bewusste Entscheidung. Wir wollen auf diesen Gott vertrauen. Ganz. Und auch in guten Zeiten wollen wir ihm vertrauen. Ganz. Wie der Psalmist, König David, im Psalm 31, Vers 15, 16 schreibt, den meisten wohl bekannt, vielleicht auch allen: Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Wörtlich im Plural. Itim auf Hebräisch. Warum ist das interessant? Weil Iton die Zeitung meint auf Neuhebräisch. Und gemeint ist alles, was die Zeiten füllen. Also nicht nur die Zeit an und für sich, sondern was sie füllt. Das sind die Zeiten, von denen der Psalmist spricht. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und hilf mir in deiner Gnade. Psalm 31, Vers 15 und 16. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten, egal was sie auch immer füllt. Wer so Gott vertraut, lernt, dankbar zu sein. Und Paulus schreibt, dass wir erstens dankbar sein sollen in allen Dingen, in allen Dingen, im 1. Thessalonicher 5, und zweitens dankbar sein sollen für alles, alle Zeit. Epheser 25. Dankbar für alles, immer. Tun wir das. Tun wir das. Dankbarkeit ändert ein Leben. Dankbarkeit ändert die Lebensausrichtung. In Ihrer Spektrum habe ich diese Woche das Zeugnis einer 29-jährigen Frau gelesen. Die wollte sich das Leben nehmen in Drogen. Und dann hat sie eine SMS bekommen mit der Nachricht: Gott ändert nicht deine Situation, aber er verändert dich in deiner Situation. Gott verändert nicht deine Situation, aber er verändert dich in deiner Situation. Und sie hat angefangen, die Bibel zu lesen, und ist zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Gott hat sie verändert. Natürlich verändert Gott auch Situationen. Aber zuerst verändert er uns eben manchmal in der Situation, nicht die Situation. Und da brauchen wir manchmal eben ausharren, Vertrauen, dass Gott es richtig macht, dass er mich in dieser Situation verändern will, damit ich ihm ähnlicher werde als Ebenbild Gottes. Ein sehr hohes Ziel, das Gott mit uns vorhat. Ein sehr, sehr hohes und wunderbares Ziel. Aber das bedeutet eben manchmal auch zu leiden. Dann zur nächsten Frage: Wie können wir anderen schwierigen Situationen zu helfen? Wichtig ist sicher immer, versuchen zu verstehen. Nicht die Antwort bereit haben, bevor wir überhaupt die Frage kennen. Manchmal scheinen wir ja die Antwort schon bereit zu haben, bevor wir überhaupt wissen, was die Frage ist. Dann geht es am schnellsten, nicht? Verstehen. Und gemäß 1. Thessalonicher 5, Vers 14, müssten wir dann eben auch unterscheiden. Was braucht diese Person? Braucht sie Korrektur, braucht sie Ermutigung, braucht sie beides. was braucht sie? Oder braucht sie nur ein hörendes Ohr? Die Kraftlosen sollen wir tragen. Also echtes Interesse zeigen. Und auch wenn es Unordentliche sind, von denen Paulus hier schreibt, brauchen sie nicht zuerst mal eine Moralpredigt. Entschuldigung. Sie brauchen nicht zuerst eine Moralpredigt. Sie brauchen Korrektur, ja. Sie brauchen vielleicht Belehrung, ja. Aber man sollte ihnen auch zeigen, wie der Weg aus der Krise führt mit Jesus Christus. Nicht einfach, du musst glauben und Gott wird dir helfen. Ja gut, das stimmt ja schon irgendwo. Aber leider ist das nicht immer so einfach. Ja, ich will ja schon. Ich will ja schon. Aber solche Leute brauchen auch nicht einfach nur Zustimmung, sage, ja, also wir sind halt alle Menschen und weiß, ja, ja, Gott wird da schon damit zurechtkommen. Auch wenn wir weiter in der Sünde leben. Nein, es braucht auch eben die Korrektur. Es braucht die bewusste Abwendung von der Sünde. Die braucht es auch immer wieder. Wir lesen in Jesaja 57 davon, dass Gott Israel geschlagen hat, aber dass er es auch wieder heilt. Jesaja 57, Vers 15 bis 19. Jesaja 57, Vers 15 bis 19. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ein Name für Gott, der besonders in Jesaja sehr häufig vorkommt. Der Heilige. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der niedergeschlagenen und gedemütigten Geistes ist, um den Geist der Gedemütigten zu belieben und das Herz der Niedergeschlagenen. Denn nicht ewig rechte ich und nicht für immer zörne ich, denn ihr Hauch würde vor mir verschmachten und die Menschenseele, die ich gemacht habe. Wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und erzürnt war. Denn es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und ihm Tröstungen gewähren und seinen Trauernden die Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ich will es heilen. Ich will es heilen. Aber wir lesen zwei Verse weiter. Aber die Gottlosen haben keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Ich will Israel heilen. Gott hat es durch Gericht geführt. Er wird trösten und heilen. Und das tut er vor allem durch Jesus Christus. Das tut er dadurch, dass er Jesus gesandt hat, wie wir in Jesaja 53 lesen. Er nahm auf sich unsere Krankheit und trug unsere Schwachheit. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Gott will unser Heil. Aber lässt eben manchmal auch Leiden zu. Dieser Erde. Und wir werden immer wieder leiden. Zu beachten ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die zum Beispiel in Depressionen sind, dass wir da nicht einfach eine Moralpredigt halten, sagt, du musst einfach glauben. Die Person wird vielleicht sagen, ich wollte es ja so gerne. Und manchmal, oft führen solche Gespräche nur noch tiefer ins Loch. Aber was sicher wichtig ist, dass wir Hoffnung ausstrahlen. Hoffnung, nicht weil wir die Lösung haben, sondern Hoffnung, weil wir wissen, Gott hat alles im Griff. Wie tief Menschen auch in Schwierigkeiten sind, Gott hat alles im Griff und er will heilen. Und manchmal braucht es einfach diesen Glauben, den wir ausstrahlen für andere. Und die Gewissheit, es hat jemand sie verstanden. Es hat sie jemand verstanden. Manchmal müssen wir eben schweigen. Manchmal braucht es auch das richtige Wort zur rechten Zeit, wie wir lesen Sprüche 25, Vers 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet. Zur rechten Zeit heißt es meistens Übersetzungen. Eigentlich heißt es ein Wort, das allerdings nur einmal hier vorkommt im Alten Testament, auf seine richtige Weise. Ich denke, das schließt die richtige Zeit mit ein, aber auf die richtige Weise. Ein Wort auf die richtige Weise weitergegeben ist wie ein Goldapfel in einer Prunkschale. Ein Wort, nicht viele. Manchmal auch kein Wort, manchmal einfach Schweigen. Ermutigung praktizieren. Wir haben hier gelesen von drei Kategorien von Menschen: Unordentliche, die Zurechtweisung brauchen, Ermahnung, nicht mit gehobenem Finger, sondern seelsorgerliche Ermahnung, Hilfestellung, von Menschen mit wenig Lebenskraft, die Ermutigung brauchen, und Menschen, die kraftlos sind, psychisch, körperlich, manchmal vielleicht geistlich, die wir zu tragen haben. Und da sind wir alle gefordert, als Gemeinde, alle. Nicht nur die Gemeindeleitung, jeder darf anpacken, darf mittragen, nach den Kräften, die Gott schenkt. Und so haben wir wunderbare Aufgaben. Wir drehen uns nicht nur um unsere Schwierigkeiten, sondern wir überlegen, wie können wir helfen. Und wir sind dankbar für das, was Gott gibt. Und wir sind dankbar, dass Gott uns befähigt zu helfen. Lasst uns nochmals beten. Herr Jesus, du hast unsere Krankheit getragen, auf dich genommen. Du hast vor allem die Sünde getragen. Und erneuerst unser Herz und schenkst uns Frieden. Auch in schwierigen Situationen dürfen wir dir vertrauen, dass du uns immer wieder neu Frieden schenkst im Herzen. Die Gewissheit deiner Vergebung, deiner Gegenwart. Die Gewissheit, dass du bei uns bist und alles im Griff hast. Und dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Und dass wir einander helfen dürfen. Amen.